vor uns. Und ich denke, wir haben heute Abend sehr viel Zeit. Ich habe zu Wolfgang Nechtvogel gesagt, momentan sind ja Bundesliga-Ergebnisse nicht so wichtig. Dann kann man umso länger machen, Samstagabends. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es drei Phasen gibt der Müdigkeit nach dem Morgen, nach dem Mittag, nach dem guten Essen. Also die erste Möglichkeit ist, dass einige von Ihnen einschlafen. Das wäre verzeihlich. Die zweite Möglichkeit ist, dass alle einschlafen. Das wäre schon weniger gut. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass ich einschlafe. Und wenn das keiner von Ihnen merkt, dann ist es ganz schlecht. Genau. Jetzt gucken wir, dass wir nochmal frisch sind. Ich möchte die Texte kombinieren aus Joel 2 und Joel 4, weil hier ähnliche Ereignisse miteinander gesehen werden. Zuerst Joel 2 von Vers 18 und Vers 20, diese beiden Verse. Dann springe ich zu Joel 4, Vers 1 bis 17, weil das zusammengehört. Joel 2, Vers 18. Und der Herr eifert für sein Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Und jetzt Vers 20. Dort spricht der Herr, und ich werde den von Norden von euch entfernen und ihn in ein dürres und ödes Land vertreiben. Seine Vorhut in das vordere Meer und seine Nachhut in das hintere Meer. Und sein Gestank wird aufsteigen und aufsteigen wird sein Verwesungsgeruch, denn groß getan hat er. Und jetzt kommt der Sprung in Joel 4, Vers 1 bis 17. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels, das sie unter die Heiden zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt. Und über mein Volk das losgeworfen. Und einen Jungen gaben sie für eine Hure, und ein Mädchen verkauften sie für Wein und Tranken. Und was wollt ihr mir denn, Tyrus und Sidon und alle Bezirke Philistejas? Wollt ihr mir eine Tat vergelten oder wollt ihr mir etwas antun? Schnell, eilig werde ich euer Tun auf euren Kopf zurückbringen, weil ihr mein Silber und mein Gold weggenommen und mein beste Kleinode in euren Tempel gebracht habt. Und die Söhne Juda und die Söhne Jerusalems habt ihr den Söhnen der Griechen verkauft, und sie weit von ihrem Gebiet zu entfernen. Siehe, ich will sie erwecken von dem Ort, wohin ihr sie verkauft habt, und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Und ich werde eure Söhne und eure Töchter in die Hand der Söhne Juda verkaufen. Und die werden sie an die Sabäer verkaufen und an ferne Nationen, denn der Herr hat geredet. Ruf dies unter den Nationen aus, heiligt einen Krieg, erweckt die Helden. Herankommen und heraufziehen sollen alle Kriegsleuten. Schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen. Der Schwache sagt, ich bin ein Held. Eilt und kommt her, all ihr Nationen ringsumher, und versammelt euch. Dahin, Herr, sende deine Helden hinab. Die Nationen sollen sich aufmachen und hinaufziehen ins Tal Josaphat. Denn dort werde ich sitzen, um alle Nationen ringsumher zu richten. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist reif, kommt, stampft. Denn die Kelder ist voll, die Kelderkufe fließt über, denn groß ist ihre Bosheit. Scharen über Scharen im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Die Sonne und der Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Glanz. Und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erbeben. Und der Herr ist eine Zuflucht für sein Volk und eine Feste für die Söhne Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin, der auf Zion wohnt, meinem heiligen Berg. Und Jerusalem wird heilig sein und Fremde werden es nicht mehr durchziehen. Soweit diese ersten 17 Verse. Vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen, dass man nach Jahren an einen Ort zurückgekommen ist, den man gut gekannt hat. Und dann hat man festgestellt, dass sich an diesem Ort augenscheinliche Veränderungen gegeben haben. Also Bauwerke waren abgerissen, neu gebaut, vielleicht Straßen neu angelegt. Also eine Sache, wie man sie mal gekannt hat, war dann einige Jahre später völlig verändert. Jetzt haben wir zunächst, wenn wir die Vorerfüllung sehen zwischen Joel 2, Vers 17 und Vers 18, einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ich sage gleich noch etwas dazu. Einen langen Zeitabschnitt in der Geschichte Israels. Und in diesem Zeitraum hat ein entscheidendes Ereignis stattgefunden, eine Veränderung. Vers 17 endet ja mit dem hoffnungslosen Zustand, das Gericht kommt, wir haben gehört, der Feigenbaum ist abgefressen, das Land wird hier und so weiter, alles was da war. Der Spott der Nationen, wo ist denn ihr Gott? Damit endet Vers 17, der hoffnungslose Zustand der Verwüstung Israels und der Zerstreuung des Volkes Israel. In Vers 18 treffen wir jetzt eine ganz andere Situation vor. Hier spricht der Herr von der Zukunft des auserwählten Volkes und Landes. Und damit verbunden von seinem Eingreifen, und wir kommen dann im zweiten Teil heute Abend drauf, von der Wiederherstellung Israels. Verwüstung, Gericht, so war's. Und jetzt kommt ein Zeitabstand. Und jetzt sehen wir das Eingreifen Gottes und die völlige Wiederherstellung des Landes Israels. Eine ganz andere Zeit, die uns hier gezeigt wird. Und in dem großen zeitlichen Abstand dieser Verse, da liegen geschichtlich gesehen über 2.500 Jahre. Zerstreuung Israels, endgültige Existenz als eigenständiger Staat 586 vor Christus, Zerstörung des Tempels. Es gab noch einmal unter den Makkabäer eine kurze Zeit der Unabhängigkeit für einige Jahrzehnte. Es gab auch noch mal 132 bis 135 im Bar Kochba-Aufstand, eine ganz kurze Zeit der jüdischen Unabhängigkeit, wo sich Israel scheinbar dem eisernen römischen Griff entziehen konnte oder Teile davon. Aber es waren nur ganz geringe Episoden. Insgesamt 2.500 Jahre Zerstreuung unter die Nationen, die hier zwischendrin liegen von dem, was der Herr sagt. Und jetzt am Ende dieses Zeitraums, in dem Zwischenraum, morgen in der Predigt werden Sie mehr dazu hören, im Zwischenraum, da liegt die Buße des Restes Israels. Jedes da noch lebenden Juden, sowohl in Israel wie auch weltweit. Ich glaube, ich sage noch kurz etwas dazu. Und die Errettung des Volkes. Durch das Gericht der Trübsal, das uns auch in Kapitel 2 gezeigt wird, und jetzt sind wir nicht bei einem großen Abstand, es ist die erste Erfüllung. Zugleich ist es ja der Tag des Herrn. Durch das Gericht der Trübsalzeit wird das Volk selbst zur Umkehr gebracht werden. Und wir lesen jetzt in Kapitel 2, Vers 18 und 20 und dann 4, den Abschnitt, den wir gelesen haben, 1 bis 14, wie Gott aufgrund seiner Verheißung eingreift und der Umkehr Israels. Und wenn wir nun die heilsgeschichtliche Perspektive betrachten, dann leben wir, wenn wir jetzt wieder von dem erst ausgehenden großen Zeitabstand bildlich gesprochen, am Ende dieses Zeitabstandes, wirklich am Ende. Wir spekulieren nicht, wir sagen nicht, wie viele Jahre das dauern könnte und so weiter, das wollen wir nicht. Aber wir leben am Ende dieses Zwischenraums, der Zerstreuung dieses großen 2.500-jährigen Zwischenraums, von dem die Bibel spricht. Kurz vor dem Eingreifen Gottes in Vers 18 und in Kapitel 4, Vers 1. Der erste Punkt heute Abend, Gottes Eifer für sein Land und Mitleid mit seinem Volk. In Vers 18, in Kapitel 2, da wird nochmals der Grund für Gottes Eifer und Mitleid betont. Ich habe heute Mittag gesagt, Israel ist nicht ein Volk wie jedes andere auch. Genauso wenig wie das Land Israel nur ein Landstrich auf dieser Erde ist, wie es viele andere Landstriche gibt. Oder noch viel, viel größere Länder. Beides ist Gottes Eigentum.
sag nochmal, das heißt nicht, dass ein Jude automatisch gerettet ist. Aber beides ist Gottes Eigentum. Und aus diesem Grund kann in Kapitel 1 und 2, kam in Kapitel 1 und 2 zunächst Gottes Gericht über sein Volk und die damit verbundene Zerstreuung, weil sie sein auserwähltes Volk sind. Aber jetzt kommt die Wende. Jetzt ist dieser zweifache Grund oder dieses zweifache Eigentum der Grund für Gottes Eifer und Gottes Erbarmen mit seinem Land und mit seinem Volk. Und der Augenblick ist gekommen, in dem der heilige Gott nicht mehr länger mit ansehen kann, wie die Nationen heranrücken, um sich endgültig das Land Israel unter den Nagel zu reißen, um endgültig die Geschichte Israels beenden zu wollen und das Volk zu vernichten. Wir finden im Alten Testament an verschiedenen Stellen in den Propheten immer wieder, wie Gott mit Israel wegen den Götzern geeifert hat, wenn sie den Götzen gedient haben, wenn sie sich den Götzen anvertraut haben, wie Gott mit seinem Volk geeifert hat. Ich habe Ihnen heute gesagt, Gott teilt seine Ehre mit keinem anderen. Das tut er nicht. Und dazu gehört auch, Gott teilt seine Liebe mit keinem anderen. Und das ist der Grund, warum dieser ganze Götzendienst, neben dem, dass er sowieso Abgötterei war, aber dass er das Gericht Gottes nach sich zog. Aber jetzt stehen wir bei der Wende Israels. Und jetzt kommt etwas Weiteres. Der Herr reagiert voller Eifersucht auf die Nationen in unserem Text, die ihm sein Volk und sein Land streitig machen wollen. Und wir haben uns viel zu sehr an die Nahostproblematik gewöhnt und sind uns gar nicht mehr bewusst, ich sage nachher noch etwas dazu, dass genau dieser ganze Konflikt am Ende Gottes Eifersucht, Gottes Zorngericht herausfordern wird von den Völkern, von der Menschheit und zwar in einer Art und Weise, wie es die Menschheit noch nie erlebt hat. Das ist nicht der alleinige Grund. Wir wissen, dass die Sünde ausgereift ist, das Böse reift auf, 2. Thessalonicher 2 oder Matthäus 24, Vers 12, dass die Gesetzlosigkeit ausreift. Aber das ist der letzte Tropfen, der das berühmte Fass zum Überlaufen bringt. Dass die Nationen Gottes Volk und Gottes Eigentum streitig machen und damit ein Ende machen wollen. Gott wacht über seinem Volk mit Gericht, und auf der anderen Seite voller Eifer und Mitleid. Nun, ich habe von Eifersucht gesprochen oder von Eifern. Jetzt ist ganz wichtig, das müssen wir unterscheiden von unserer Eifersucht. Genauso wie wir den Zorn Gottes von unserem Zorn unterscheiden müssen. Unser Zorn ist ein sündiger Zorn. Das lesen wir im Jakobusbrief, das lesen wir an anderen Stellen. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Unser Zorn ist ein sündiger Zorn. Gottes Zorn ist ein heiliger Zorn, rein von allen falschen Motiven. Und Gottes Eifersucht ist deshalb eine heilige Eifersucht, die damit verbunden ist, die wir nicht mit unserer Sünde oder ein heiliger Eifer, dass wir nicht mit unserem sündigen Eifer verwechseln dürfen, sondern es geht um seine Ehre, die er keinem anderen gibt. Nun, ich habe von Israel gesprochen, aber das hat auch zwei Aspekte für uns. Wir sind uns auch als Nachfolger Jesu oft viel zu wenig bewusst, dass der Herr auch über unserem Leben wacht mit einem heiligen Eifer. Wir sind seine Kinder, die er errettet hat. Und deshalb möchte der Herr unsere erste Liebe, denken Sie an das Entschreiben in Ephesus, so viel Gutes war da, für das wir nur dankbar sein können, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Unsere ungeteilte Liebe. Und in 2. Korinther 11 sagt Paulus deshalb, eifere ich um euch wie eine reine Braut Christus zuzuführen. Das ist Gottes heiliger Eifer. Er möchte unsere ungeteilte Liebe, unsere ganze Hingabe haben. Und er teilt das mit niemand anderem. Aber wir wissen auch das andere. Wir haben einen Herrn, der voller Mitleid und Erbarmen ist. Und deshalb möchte er seine Kinder durch seine gnädige Erziehungswege immer wieder zu dieser ungeteilten Liebe zurückführen, wenn wir davon abweichen. Hebräer 12, dass der Herr uns erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Er möchte uns ganz, dass sein Wesen in uns und durch uns sichtbar wird. Eben manchmal gebraucht er dafür Mittel und Wege, die uns nicht gefallen, aber sehen wir, dass hinter allem steht seine Liebe. Und die Frage ist nur, ob wir das erkennen, dass seine Liebe dahinter steht, die uns ganz möchte und die sein Wesen ganz in uns und durch uns ausprägen möchte. Es hat noch einen zweiten Aspekt für uns. Gottes Eifer für die Seinen ist ein ungeheuren Trost. Er eifert um jeden, den er errettet hat, der er mit dem höchsten Preis, den es überhaupt gibt, mit dem Blut seines eigenen Sohnes gekauft hat, erkauft hat, Offenbarung 5, zurückgekauft für den lebendigen Gott. Wir lesen in Jesaja 43, Vers 1, dort geht es um Israel, um die Zukunft Israels. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann Vers 4, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen an deiner Stelle, Völkerschaften anstelle deines Lebens. Das wäre jetzt ein ganzes Thema für sich. Zweite Weltkrieg, Völker wurden dahingegeben, dass das Volk Israel wieder in sein ursprüngliches Land zurückkäme. Hat sich noch nicht endgültig erfüllt, aber die Erfüllung hat angegeben. Angefangen ist ja von Jakob hier die Rede, noch vor der Errettung sogar, Jakob und Israel. Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Weil du wertvoll bist in meinen Augen und ich dich geliebt habe. Und es gilt für jedes der Kinder Gottes. Er hat uns mit dem höchsten Preis gekauft. Mit seinem eigenen Blut. Wir sind teuer geachtet in seinen Augen. Und deshalb wacht er über uns. Deshalb ist ihm viel an jedem einzelnen seiner Kinder gelegen. Lassen Sie mich das ergänzen. Wir sind nicht so wertvoll, weil wir diesen Wert in uns selbst hätten. So eine Art ein verstaubter Diamant. Und den tut man jetzt ein bisschen blank polieren und dann beginnt er richtig zu glänzen. Nach dem Sündenfall sind wir ein Schrotthaufen geworden, ein Totalschaden. Da ist nichts mehr übrig, was der lebendige Gott lieben könnte. Und das ist Gnade, das Unfassbare. Und jetzt sagt er, du bist teuer geachtet in meinen Augen. Ich habe mein Blut für dich bezahlt. Das ist Gnade. Nicht, weil wir so toll oder klasse oder gut wären oder sonst noch irgendwas. Sondern seine Liebe, die unvorstellbar ist. Obwohl nichts mehr da war, das er lieben kann. Und hat uns zurückgekauft für den lebendigen Gott. Und jetzt wacht er, jetzt eifert er mit heiliger Liebe über den Seinen. Und wie tröstlich ist es in unserer heutigen Zeit mit ihren ganzen Anfeindungen, mit der Finsternis. Wie tröstlich ist es, wenn es durch schwere Lebensführungen gibt, die man, wie so schön sagt, nicht mehr auf eine Reihe bekommen, das nicht mehr verstehen können. Die mit viel Tränen verbunden sind und wir wissen nicht, warum der Herr so handelt. Aber er lässt uns nicht darin stehen, sondern er eifert über jedes einzelne seiner Kinder und hält uns und trägt uns. Und er bringt uns mal zum Ziel, damit alle Ehre ihm allein ist. Und es hat Philipp Friedrich Hiller so wunderschön in seinem Lied gedichtet, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin, da kommt der ganze Glaubenskampf. Und im letzten Vers heißt es, bei dem Krönen, dort wird's tönen, Gott ist's, der es schafft. Ihm wird einmal die Ehre sein, allein ihm, über unser Leben. Er wacht über uns und bringt uns an sein Ziel. Und wer das erkennt, das macht nicht selbstsicher, wie so oft gesagt wird. Wer selbstsicher wird, der hat sich noch nie erkannt um die Gnade Gottes. Sondern das macht einem umso abhängiger. Von der Gnade Gottes, von unserem wunderbaren Herrn, den wir haben. Also der Eifer Gottes für sein Volk und für sein Land ist allein in seinem Erbarmen, in seiner Ehre begründet. Und er bringt die Nationen unausweichlich ins Gericht. Und damit kommen wir zum Zweiten, die Gründe für das Gericht über die Nationen. Jetzt werden uns in Kapitel 4 die Gründe für das Gericht Gottes über die Nationen genannt. Ich sage Ihnen nachher noch etwas zu den verschiedenen Gerichten. Und dabei wird deutlich, wie wir Gottes Handeln mit Israel und den Nationen in zwei verschiedenen Handlungskreisen sehen müssen, die nebeneinander stehen. Der erste Handlungskreis bezieht sich auf Gottes Handeln mit Israel. Gott gebraucht die feindlichen Nationen, um sein Volk zu züchtigen für den Ungehorsam, um sein Volk zu strafen. Das ist jetzt der erste Handlungskreis. Und jetzt müssen wir den zweiten Handlungskreis sehen. Und der zweite Handlungskreis betrifft die Nationen. Und obwohl der lebendige Gott in seiner Souveränität die Nationen gebraucht, um sein Volk zu züchtigen, ist das Handeln der Nationen an seinem Volk nicht gerechtfertigt. Sondern die Nationen selbst werden dadurch gerichtsreif. Und im tiefsten Grund zeigt sich deshalb in der Feindschaft gegenüber Israel immer die Feindschaft gegenüber dem lebendigen Gott. Und das musste auch Nebukadnezar erkennen, bis ihn der Herr zutiefst gedemütigt hatte. Und deshalb spricht der Herr in Joel von seinem Erbteil, von seinem Eigentum, wo es um das Volk und das Land geht. Entschuldigung, Wolfgang, könntest du mir mal meine schwarze Tasche holen? Ich habe was vergessen. Danke, vielen Dank. In Joel 4 werden die Gründe für das Völkergericht aufgeführt. Als erstes wird die Zerstreuung des Volkes unter die Nationen genannt, als Grund für das Völkergericht, das über die Nationen hereinbricht, dass sie Israel unter die Nationen zerstreut haben. Wir haben drei große Zerstreuungen Israels. 722 vor Christus die Zerstreuung des Nordreiches, 586 vor Christus die Zerstreuung Judas und Jerusalems und dann 70 nach Christus noch einmal die Zerstreuung durch die Römer. Vielen Dank. Danke. Muss ich noch das Richtige finden. So. Jawohl. Also die drei großen Zerstreuungen, 722 vor Christus, 586 vor Christus, Babylon, Juda und dann 70 nach Christus durch die Römer noch einmal, als Israel schon unter Fremdherrschaft war. Und die Zerstreuung war immer ein Gerichtshandeln Gottes mit seinem Volk, aber damit ist das Unrecht der Nationen nicht gerechtfertigt. Und im weiteren Kreis gehören alle Völker dazu, die die Sammlung Israels in seinem Land zu verhindern suchten und immer noch zu verhindern suchen. Auch dies gehört zur Zerstreuung. Jerusalem wird zertreten werden, ich habe es gesagt. Bis Gottes Geschick wendet. Und alle, die das Volk irgendwie zerstreuen wollen, Gottes Handeln im Weg stehen, das gehört mit dazu. Das ist der erste Grund. Jetzt der nächste Grund für Gottes Gerichtshandeln, das lesen wir in Kapitel 4. Das ist die Verteilung und Aufteilung seines Landes durch die Nationen. Und damit sind alle Völkergemeinde Israel seit der Zerstreuung, ich meine jetzt das Land Israel, besetzt hielten und versucht haben, sich dieses Land anzueignen, dieses Land zu annektieren. Und das geht von den Babyloniern über die Römer, das geht von den islamischen Eroberern über die Kreuzfahrer, über das Osmanische Reich bis hin zu den Kolonialmächten. Aber die Aufteilung des Landes wird in der Gegenwart auf den Höhepunkt getrieben. Und jetzt sehen wir, wie aktuell Joel ist, wenn er das Gericht Gottes ansagt. Denken Sie an den ganzen Prozess Land für Frieden. Die ganze Lüge, die damit verbunden ist. Mein Land haben Sie geteilt. Das ist die große Klage Gottes. Und die Völkergemeinschaft steuert damit direkt dem Gericht Gottes entgegen. Mit diesem ganzen Prozess. Ob das bewusst ist oder ob das unbewusst ist. Mein Land haben sie geteilt. Und das ist es, obwohl Gott 1948 offensichtlich wieder mit seinem Volk und Land zu handeln beginnt, immer mehr in den Brennpunkt der Weltgeschichte kommt, wie es in der Prophetie steht. Die internationale Völkergemeinschaft sträubt sich mit allen Mitteln dagegen. Land für Frieden, Palästinenserstaat, gar keine Frage, dass Juden und Araber in Frieden leben sollen. Es gab nie einen unabhängigen Staat Palästina in den Grenzen des heutigen Israels. Das ist eine Geschichtslüge, mit der wir täglich konfrontiert werden. Es gibt nicht mal ein palästinensisches Volk, das sich von Kultur, von Sprache und Religion von den übrigen Arabern unterscheidet. Ich sage Ihnen nochmal, das ist was anderes, dass auch Araber im Frieden mit Israel leben dürfen und wohnen dürfen. Das ist eine andere Frage. Aber das Ganze, was heute behauptet wird, mein Land haben sie geteilt, das ist die Klage des lebendigen Gottes. Die Völkergemeinschaft vergreift sich immer mehr am Eigentum Gottes und wird dadurch gerichtsreif. Im Dezember vor einem Jahr, da gab es die KPD-Erklärung. Die stammt zwar nicht von der KPD, aber wenn ich mal etwas zynisch sein darf, sie dürfte etwas mit ihrem Geist zu tun haben. Das sogenannte Kairos-Palästina-Dokument, also Zeitpunkt-Palästina-Dokument, verfasst vom Ökumenischen Rat der Kirche, von der Internationalen Katholischen Friedensbewegung Pax Christi und dem Evangelischen Missionswerk in Süddeutschland, auch mit verfasst von dem Jerusalemer Verein des Berliner Missionswerkes. Hat leider auch ein Mitglied des Bethlehem Bible College unterschrieben. Und jetzt geht es genau in diesem Kairos-Palästina-Dokument um das, was wir in unserem Text vor uns haben. Ich lese Ihnen nur mal einige Zeilen daraus vor. Wir glauben, dass das Wort Gottes ein lebendiges Wort ist, das jede Epoche der Geschichte in einem neuen Licht erscheinen lässt. Also ist nicht absolut gültig, sondern jede Epoche der Geschichte in einem neuen Licht scheinen lässt und das den christlichen Gläubigen offenbart, was Gott uns hier und heute sagt und nicht nur, was Gott in der fernen Vergangenheit gesagt haben mag. Deshalb darf das Wort Gottes nicht in steinernen Buchstaben verwandelt werden, die die Liebe Gottes und seine Fürsorge im Leben der Völker und jedes einzelnen Menschen entstellen. Diesem Irrtum erliegt die fundamentalistische Bibelauslegung, die uns Tod und Zerstörung bringt, wenn das Wort Gottes versteinert von einer Generation auf der andere als toter Buchstaben tradiert wird. Dieser tote Buchstaben wird in unserer derzeitigen Geschichte als Waffe benutzt, um uns und unsere Rechte unseres Landes zu berauben. Gemeint sind die Palästinenser. Also die bösen Fundamentalisten, die behaupten, dass das wörtlich zu nehmen ist, dass Israel eine Zukunft hat und dass dieses Land am Ende dem Volk gehören wird. Es hat noch weitere interessante Sätze in dieser Erklärung. Wir erklären ferner, dass die israelische Besetzung palästinensischen Landes Sünde gegen Gott und die Menschen ist, weil die Palästinenser ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt, die ihnen von Gott verliehen worden sind. Ich sage auch mal, es geht nicht darum, dass wir Unrecht dulden, aber dass die Besetzung des palästinensischen Landes Sünde ist. Gott sagt, mein Land haben sie geteilt. Und dann wird es noch bunter auf Seite 18. Jede politische Lösung muss sich auf diese prophetische Vision stützen, sowie auf die internationale Resolution im Blick auf Jerusalem, in dem heute zwei Völker und drei Religionen leben. Diese Frage muss der erste Verhandlungspunkt sein, denn die Anerkennung Jerusalem als heilige Stadt, nicht im Sinn der Bibel, sondern der Religionen ist hier gemeint, und ihre Botschaft wird eine Quelle der Inspiration für die Lösung des Gesamtproblems sein, das weitgehend ein Problem des gegenseitigen Vertrauens und so weiter ist. In Micha 4, Vers 12, da lesen wir, dass die Völker ihre Lust finden an Jerusalem. Und dann heißt es, aber sie kennen nicht den Ratschluss des Herrn, der sie versammelt hat wie Garben auf der Tenne. Und in Zacharia 12, Vers 1 bis 3 lesen wir, dass die Jerusalemsfrage die letzte Ereignisse um die Wiederkunft Christi auflösen wird. Und hier ein Dokument christlicher Kirchen, das behauptet, das Land Israel hat überhaupt nichts damit zu tun und Jerusalem müsste internationalisiert werden und so weiter. Mein Land haben sie geteilt. Das ist die Klage des lebendigen Gottes, die Völker ins Völkergericht führen wird. Das ist der zweite Grund. Mein Land haben sie geteilt. Der dritte Grund für das Gericht über die Nationen ist der Umgang mit den gefangenen Israeliten. Sie haben über die gefangenen Israeliten das Los geworfen. Seine Jungen gaben sie für eine Hure. Ein Mädchen verkauften sie für Wein. Wir haben das in ganz verschiedenen Geschichtsepochen immer wieder neu. Die siegreichen Völker sind mit den Juden schlimmer umgegangen wie mit Tieren. Das zieht sich durch die ganze Geschichte. Ich zitiere Martin Holland. Er schreibt zu der Zeit 70 nach Christus, fallen viele Gefangene an, sinkt der Preis. So machte Titus 70 nach Christus bei der Eroberung Jerusalem 97.000 Gefangene. Nur die unter 17 Jahre verkaufte er. Die anderen verschwanden in ägyptischen Bergwerken oder in den Arenen zum Kampf mit wilden Tieren. Der Rest wurde an Ort und Stelle getötet. Hadrian, das war dann im Bar Kochba-Aufstand 132 bis 135 nach Christus, verkaufte, nachdem er den Bar Kochba-Aufstand niedergeschlagen hatte, auf dem Sklavenmarkt in Hebron, 4 Juden für ein Maß Gersten. Das sind 9 Liter Gersten. 4 Juden zu diesem Preis. Wenn es viele Gefangenen gab, konnte man preisgünstig Sklaven kaufen. Denken Sie in dem Zusammenhang an die ganze Geschichte im Dritten Reich, an die Zwangsarbeit, die damit zusammenhing, wie man dort mit den Juden auf widerlichste Weise umgegangen ist. Zu Tausenden für Spottpreise vermietet, geradezu in den Tod getrieben. Und es geht bis in die Gegenwart. Jüdische Terroropfer werden von der westlichen Welt als etwas völlig Normales angesehen, während man sich bei westlichen Terroropfern zutiefst berührt zeigt und entsetzt zeigt, wenn sowas einem westlichen Menschen passiert. Als die Intifada auf ihrem Höhepunkt war vor einigen Jahren, gab es in Israel keine Familie mehr, die nicht ein Terroropfer, verwundet oder tot, entweder in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft hatte. Muss man sich mal vorstellen. Jeder hat in seinem Bekanntenkreis oder in seinem Verwandtenkreis irgendwo ein Terroropfer. Und der Westen zuckt mit den Schultern, aber wehe, einem westlichen Bürger passiert irgendetwas. Die Klage Gottes in Joel 4, mein Volk haben sie verkauft, sind völlig unmenschlich damit umgegangen. In Vers 5 kommt nun der vierte Grund für das Völkergericht. Die Nationen haben sich an Gold, Silber und an Gottes Gold und Silber bereichert mit den schönsten Kostbarkeiten Israels. Natürlich ist damit in erster Linie der Tempel gemeint und was damit zusammenhing, mit dem sie sich geschmückt haben. Aber es geht nicht nur um den Tempel, es geht um allen Raub, den die Völker Israel getan haben in der Geschichte. Die ganze Bereicherung. Natürlich wissen wir auch, dass auch Juden sehr reich geworden sind auf Kosten anderer. Aber Gott geht mit den Nationen am Ende ins Gericht wegen dem, was sie seinem Volk angetan haben. Und da ist wichtig, dass wir sehen, Gott ist kein willkürlicher Richter. Sein Gericht ist immer ein gerechtes Gericht und deshalb der Sünde und Schuld der Menschheit angemessen. Und der kommende Tag des Herrn wird ein Gerichtshandeln offenbaren, dessen Ausmaße wir heute noch gar nicht erfassen zu können. Wir kommen zum dritten, das Völkergericht im Tal Josaphat. Der Prophet Joel entfaltet vor allem in Kapitel 4, wie es zu dem Gericht oder wie das Gericht im Tal Josaphat stattfindet. Und von dem, was uns in Kapitel 2 sagt, beginnt dieses Gericht wohl mit der Versammlung der Weltheere nach Harmagedon. Offenbarung 16, Vers 16. Ich habe heute Mittag schon gesagt, die Ebene Megiddo, man sieht man das schon heute, die Bucht von Haifa und dann die Ebene, die sich reinzieht bis nach Harmagedon. Eine Ebene, die sich geradezu eignet für einen riesigen Aufmarsch. Und da haben wir zunächst in Vers 9 den Aufruf zum Heiligen Krieg, Kapitel 4, Vers 9. Im Zusammenhang mit Israel wurden von der Menschheit aus immer wieder heilige Kriege ausgerufen. Ob das die islamischen Eroberer waren, ob das die christlichen Kreuzritter waren, die auch zum Heiligen Krieg aufgerufen haben, gegen die Muslime und gegen die Juden, war gegen beides gerichtet. Immer wieder haben die Menschen zum Heiligen Krieg aufgerufen gegen Israel. In Jeremia 6,4 lesen wir, wie Gott selbst sein Gericht durch die Nationen an Juda als von ihm verordneten Heiligen Krieg bezeichnet. Heute ruft der Islam zum Heiligen Krieg gegen Israel und möchte damit endgültig seinen Herrschaftsanspruch deutlich machen, Allah als den allein wahren Gott. Und am Ende wird der Antichrist die Völker zu einem Krieg um Israel und Jerusalem versammeln. Aber dieser letzte heilige Krieg, der sich im tiefsten Grund gegen Gott selbst richtet, wird von Gott selbst ausgerufen als Gericht über die Menschheit. Das lesen wir in unserem Text. Und damit sehen wir, wie alles, was der gefallene Mensch plant, zu seinem Gericht selbst auf ihn zurückfällt. Am Ende. Vers 7. Und will euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Die Nationen, welche die Gefangenen Israels verkauft haben, werden am Ende dadurch verkauft werden. Lesen wir in Vers 8. Die Völker rufen zum Heiligen Krieg gegen den lebendigen Gott. Und am Schluss bekommen sie diesen Heiligen Krieg. Und es wird nach Joel 4 zu einer kolossalen Aufrüstung und Mobilmachung kommen. Vers 10, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwertern und eure Winzermesser zu Lanzen um. Schwerter zu Pflugscharen, das steht nach der Wiederkunft Jesu, nach seiner sichtbaren Wiederkunft und der Errettung. Da gehört dieses Wort rein. Aber vorher heißt es, die Völker werden ihre Pflugscharen zu Schwertern schmieden, genau das Gegenteil. Wenn wir auch momentan in Westeuropa im gewissen Sinn eine Abrüstung erlebt haben, dürfen wir uns nicht Sand in die Augen streuen lassen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es wieder zu einer gewaltigen Aufrüstung kommt. Und in manchen Teilen der Erde ist das voll im Gange. Ob das im Nahen Osten ist, ob das in Asien ist, in anderen Teilen inzwischen schon voll im Gange. Nach Vers 11 werden alle von einer Kriegseuphorie erfasst werden. Ich glaube, wenn man das heute öffentlich sagen wird, wird man dafür geteert und gefedert. Ist doch nicht möglich, wir sind doch Pazifisten, wir sind alle dagegen. Aber wir lesen es ganz klar, es wird eine Kriegseuphorie kommen. Der Schwache sagt, ich bin ein Held. Eilt, kommt her, alle ihr Nationen, versammelt euch. Die Völker werden eilen. Sie werden sich gerade dazu drängen, dem Gericht Gottes entgegenzulaufen. Und damit klein b, das hereinbrechende Gericht. Ich habe Ihnen gesagt, ich sehe das so im Zusammenhang mit den anderen Stellen, hier geht es um den Aufmarsch nach Armageddon, aber über allem hält der lebendige Gott die Fäden in der Hand. Wir lesen, der Augenblick der Ernte ist gekommen. Das Gericht bricht über die Nationen herein, die Sichel wird geschwungen. Die Kelter ist voll und wird getretet werden. Und mit der vollen Kelter ist ein Zweifaches gemeint. Es geht einmal um das Maß und die Bosheit der Menschen, das jetzt zum Überlaufen gebracht wird. Und darauf weist das Ende von Vers 14 hin. Zum anderen ist es die Kelter des Zornes Gottes, die nun getreten wird. Das lesen wir in Offenbarung 14. In Joel 2, Vers 20, und ich werde den vom Norden von euch entfernen und in ein dürren und ödes Land reiten, seine Vorhut in das vordere Meer, das ist das Mittelmeer, und seine Nachhut in das hintere Meer, das ist das Tote Meer. Interessant, die Parole, seit Israel wieder entstanden ist in den arabischen Staaten, werft die Juden ins Meer. War die Parole, mit der Nasser angetreten ist, die wir heute noch bei den Hamas oder bei anderen finden, werft die Juden ins Meer, dorthin, woher sie gekommen sind, wird dann gesagt, weil sie ja mit diesen Schiffen teilweise über das Meer gekommen sind. Nun werden die Feinde Israels am Ende selbst von Gott ins Meer geworfen. So wie einst die ägyptische Armee im Schilfmeer umgekommen ist. Gott selbst wird seine Helden zum Kampf gegen die Nationen hinabführen. Und das hat wieder eine doppelte Bedeutung. Einmal kann mit das scheinbar schon geschlagene Israel gemeint sein, welches nun durch Gottes Eingreifen zum Verhängnis wird. Wir haben einen Hinweis darauf in Sacharja 12, Vers 6. Ich lese es jetzt der Zeit wegen nicht. Aber zum Zweiten denken wir an Offenbarung 19, der Himmel wird aufgetan und der Reiter auf dem weißen Pferd, wiederkommender Christus, und die Kriegsheere folgen ihm. Ich möchte Ihnen noch etwas dazu sagen, was mir jetzt wichtig ist. Wenn wir von den Feinden Israels reden, brauchen wir auch die richtige Sichtweise. Es geht nicht darum, dass wir heute den Arabern Feuer vom Himmel wünschen. Sondern es geht darum, dass wir heute darum beten, dass noch möglichst viele Menschen aus der Nacht des Islam gerettet werden und zu Kindern Gottes. Ob das in Syrien ist, ob das im Iran ist, ob das in anderen Ländern ist. Nicht, dass wir denken, das sind alle böse, Gericht drauf und so weiter. Nein, wir wollen sie von Herzen lieben. Und wir wollen darum beten, dass dort Menschen gerettet werden. Und dort werden Menschen gerettet. Hunderte von Menschen, Tausende von Menschen kommen in diesen Ländern zum Glauben, viele übers Internet. Also wir wollen nicht irgendwas verherrlichen oder glorifizieren. Aber wir müssen die Dinge vom Ende her sehen, wenn das Gericht Gottes über eine unbußfertige Menschheit hereinbricht. Und um das geht es in unserem Text. Nicht, dass wir in falscher Weise in irgendein Denken hineinkommen oder in einen Hass hineinkommen. Das möchte unser Herr nicht haben. Das Tal Josaphat. Dort geht der Herr mit den Nationen ins Gericht. Dort wird er zum Gericht sitzen. Manche Ausleger meinen, dass das Kidron-Tal ist, vom Osten des Tempelbergs zieht sich ja nach Süden, dann rüber ins Tal Ben Hinnom, das Kidron-Tal, das schmale Tal, das heute zwischen Jerusalem und dem Ölberg ist. Und es ist auch für ein solches Gericht viel zu klein, meinen wir. Nach Sacharja 14, Vers 4 wird sich mit der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg eine gewaltige geografische Veränderung ergeben. Und es wird ein neues Tal entstehen an dieser Stelle. Das sagt uns die Bibel. Ein sehr großes Tal. Eben ob das jetzt genau das Kidron-Tal ist oder ein anderer Ort, viel wichtiger ist der Name wie die geografische Lage. Der Name heißt der Herr richtet. Und dort wird nicht nur die Invasionsheere gegen Israel besiegt werden, sondern die Völker werden gerichtet. Und das ist zugleich der Beginn des messianischen Reiches oder des tausendjährigen Reiches, wie wir es in der Bibel nennen. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, wir müssen Gerichte unterscheiden, schon heute Mittag. Das eine ist das Preisgericht oder der Richterstuhl Christi. Dort geht es nicht um die Frage, gerettet oder verloren. Dort kommen nur die geretteten Kinder Gottes her. Und es geht um die Motive in der Nachfolge. Und die wird allein einmal der Herr beurteilen und nicht wir oder andere Gläubige. Dass wir uns dessen bewusst sind. Der Herr wird die beurteilen. Das ist das Preisgericht. Dann spricht die Bibel vom Völkergericht, und das ist jetzt hier im Tal Josaphat. Das Völkergericht wird nach der sichtbaren Wiederkunft Jesu bei der Errettung Israels auf dieser Erde stattfinden, im Tal Josaphat. Und wahrscheinlich, habe ich nochmal gesagt, wir müssen vorsichtig sein mit den Systemen, aber wahrscheinlich geht es darum, wer mit ins tausendjährige Reich hineinkommt von den Völkern und wer nicht. Übrigens, Matthäus 25, ab Vers 31, das Scheiden von den Schafen und Böcken, steht in vielen Bibeln das Weltgericht. Aber von dem, was uns im Text berichtet wird, geht es um das Völkergericht. Da heißt es nämlich, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, da geht es um die sichtbare Wiederkunft Jesu, da geht es wohl auch um das Völkergericht im Tal Josaphat, wo die Schafe von den Böcken geschieden werden. Und dann haben wir das Endgericht in Offenbarung 20. Da kommt nicht mehr der Menschensohn wieder in seine Herrlichkeit, sondern da haben wir den großen weißen Thron, vor dem Himmel und Erde fliehen wird. Das Ende dieser Erdenschöpfung. Und alle Toten zu allen Zeiten gerichtet werden, die auf ewig verloren gehen. Das ist das Endgericht. Bücher wurden aufgeteilt. So Preisgericht, Gemeinde Jesu, Völkergericht auf dieser Erde im Tal Josaphat und dann das Endgericht nach dem tausendjährigen Reich, wenn diese erste Schöpfung vergeht und Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird. Das vierte, Gottes Handeln mit seinem Volk. Gottes Eifer und Mitleid mit Israel hat seinen Höhepunkt erreicht. Und damit stehen wir am Schnittpunkt, wenn der Herr das Geschick Judas und Jerusalems wenden wird, wie es in Kapitel 4, Vers 1 steht. Seit 1948 ist der Staat Israel mit einem jüdischen Volk wiedererstanden, aber noch hat Gott das Geschick nicht endgültig gewendet. Das geschieht erst mit der Wiederkunft Jesu. Und wenn Sie Hesekiel 37, das Feld mit den toten Gebeinen, aufmerksam lesen, dann sehen Sie, dass dort zwei Phasen sind. In Vers 6 bis 7 kommt die erste Weissagung. Totengebeine rücken zusammen und es wächst Fleisch dran. Das ist die menschliche Wiedergeburt des Staates Israels, die wir erlebt haben. Das Volk entsteht wieder. Und erst danach kommt die zweite Phase, dass der Geist in die Totengebeine hineinkommt, Vers 9 und 10. Und das ist das, was bei der Wiederkunft Jesu passieren wird und was wir morgen in der Predigt hören werden. Diese zweite Phase, die Errettung des Restes Israels, zugleich ganz Israel, wie ich es heute Mittag gesagt habe. In Joel 4, Vers 18 lesen wir, der Herr wird an jedem Tag aus Zion brüllen und Himmel und Erde erbeben lassen. Ich habe das heute Mittag schon gesagt, es geht um einen gewaltigen Löwen. Und für den dann noch lebenden Rest Israels, dem gesamten Volk, das noch lebt, auch die noch zerstreut sind auf dieser Welt, wird der Herr eine Zuflucht und Feste sein. Und Israel wird in dem wiederkommenden Christus seinen Herrn und Gott sehen. Zacharia 12, Vers 10, sie werden mich sehen und auf ihn blicken, mich sehen, den sie durchstochen haben und auf ihn blicken. Das ist genau das. Israel erkennt in dem wiederkommenden Christus seinen Herrn und seinen Gott. Das wird die Umkehr sein in Israels. Auch nach Jesaja 31,4, sie werden Jahwe selbst in Christus erkennen. Und damit wird auch die Landfrage endgültig gelöst werden. Israel hatte noch nie die verheißenen Grenzen, auch nicht aus 1. Mose 15 in seiner Geschichte. Auch die Landfrage wird dann endgültig gelöst werden. Israel wird dem Herrn allein heilig sein und kein Fremder soll es mehr durchziehen. Das ist dann der Beginn des messianischen Friedensreichs.